Vers 6. Wer die Schau hat, dass alle Lebewesen in Gott aufgehoben sind und der höchste Herr in allen Lebewesen gegenwärtig ist, der wird nie wieder eine Ablehnung zu irgendeinem Wesen haben. Erläuterung: Dies ist die Perspektive einer fortgeschrittenen Seele. Dieser Geweihte sieht seinen Herrn überall und alles in Verbindung zu ihm. Bhagavad Gita 6.30. Weil die Seele bei Gott inhärent Wert hat, unabhängig der momentanen Situation, entfällt der aus dem Mangel entstandene Druck, sich irgendwie Wert zuzuschreiben. Lieber Krishna, weil ich dir wichtig bin, muss ich mich nicht wichtig machen. Weil ich dir wert bin, muss ich mir selber nicht einen Wert geben und erarbeiten. Erst in der Hingabe zu dir werde ich zu dem, der ich bin. In der Kapitulation vor meinen eigenen Idealen darf ich dir näher kommen als in der Genugtuung ihrer momentanen Umsetzung. Wenn einem etwas fortgenommen wird, woran man in tiefer Verhaftung hängt, so hat man das Gefühl, als wenn ein Teil von einem selber weggegangen sei. Das ist ein Anzeichen dafür, im falschen Identitätsgefühl zu leben. In unserer wirklichen Identität kann für alle Ewigkeit nichts abhanden kommen. Selbst wenn alles von einem wegbricht, was in einem Moment kostbar schien. Die ganze Arrangierung an der Oberfläche mag schwinden, und dennoch hat derjenige, der im Selbst ruht, nicht das geringste Gefühl, dass etwas von ihm entfallen sei. Der normale Mensch glaubt, ohne den persönlichen Willen, der die Dinge in der Welt zu ordnen versucht, zu sterben und alles würde zusammenbrechen. Er kennt nur den Zustand des Aktivseins, den Ego-Willen und den Zustand des Passivseins, der Depression. Es gibt aber zusätzlich die Option des Innehaltens, in der man alles Getriebensein aufgibt. Man erfährt, dass alles von einer erstaunlichen Kraft in Gang gehalten wird und die Welt gar nicht zu Ende ist, wie man es sich immer eingeredet hat. Unzählige Ängste haben einen von dem Erleben dieses Glücks zurückgehalten. Neuland beginnt dort, wo die eigene Kontrolle zu Ende ist. Wenn man sich in einem sicheren Rahmen bewegen möchte, dann steht einem dies frei. Dann kann man sich weiterhin im bisherigen sicher fühlen, vermeintliche Kontrolle haben und daran leiden. Die Würde der Seele aber ruft zur Aufgabe aller Arrangierungen der Kontrolle und Sicherheit. Und darin erfährt man das Innerste Aufgehobensein im Fundament aller Existenz, in Sri Krishna. Wer solchen Fundamentalwert erfährt, erlebt ein stilles Gemüt. Die Gereiztheit oberflächlicher Regungen scheint einem überflüssig. Diese Aufgehobenheit in Gott wahrnehmend und erkennend, wird man nicht mehr zornig oder neidisch und entledigt sich aller Ablehnungen in Bezug auf Mitgeschöpfe. Wenn es in der gesamten Schöpfung nur noch darum geht, den Sinnen des Herrn Freude zu schenken, verschwindet die Wahrnehmung von Konkurrenz mit anderen. Im Yoga Sutra 2.8 wird Dvesha, die Abneigung und Aversion, als eines der Grundleiden verstanden. Eine eigene willkürlich in die Welt hineingestellte Hoffnung wird nicht erfüllt. Es wäre ja sonderbar zu denken, dass die äußere Welt dazu existiere, egoistische Bedürfnisse zu erfüllen. Das Resultat einer solchen Enttäuschung ist Leere und die im Geist gespeicherte Information, dass die Wunscherfüllung nicht gelang, zumindest nie nachhaltig und ausdauernd. Antipathie und Abneigung gegen die Quelle einer Enttäuschung ist nun die Reaktion. Die in der Erinnerung gespeicherte Abneigung ist geblieben und kreiert eine Störung im Geiste. Ein aufgewühlter Geist aber ist das, was das Leid ausmacht. Man glaubt nun schnell, dass der Kummer des Nichterhaltens einer erwarteten Befriedigung die Ursache des Leidens sei. Aber dieser Leidenssame war schon vorher da, als Erwartung an die äußere Welt. Und da solche nie vollständig erfüllt werden, bleibt die Enttäuschung. Gemäß der Bhagavad Gita 7.27 sind sowohl Anhaftung als auch die Aversion und Ablehnung Ursachen für einen aufgewühlten Geist und somit für Leiden. Dieser durch Hoffnung und Zurückweisung unruhig gewordene Geist verschleiert die ewige Wirklichkeit dahinter, welche einem effektive Glückseligkeit schenken würde. Da diese beiden Leidensursachen, Verlangen und Hass, so viel Verirrung anrichtet, lohnt es sich, diese noch ein wenig zu beleuchten. Zu- und Abneigungen, konditioniert durch die Erfahrungen unzähliger Leben, binden uns an zahllose Personen und Dinge. Beide stellen eine Form des Festklammerns am Äußeren dar und generieren Leiden. Unbewusst oder bewusst denken, fühlen oder handeln wir nach hunderten solcher Neigungen, die von diesen unsichtbaren Fesseln geschaffen wurden, und es bleibt dem Menschen kaum die geringste Freiheit, unvoreingenommen zu handeln, zu fühlen oder zu denken. Man bleibt durch die gespeicherte Erinnerung an Anziehung und Abneigung ein Gefangener seiner eigenen Vergangenheit. Der Weise jedoch sieht durch alle Körperverhüllungen hindurch und somit enthebt er sich der Zuneigung und Abneigung seiner eigenen Konditioniertheit. Er nimmt in jedem einzelnen Wesen die Gegenwart des Paramatma wahr und ist überwältigt von tiefster Wertschätzung. Dieser Vers umschreibt nicht einfach eine gefühlte und dadurch wankelmütige Menschenliebe, sondern er umschreibt eine Gottesliebe, die sich in alles ausweitet, was in Gott seinen Ursprung hat. Diese Gottesliebe wird im Umgang mit allem reflektiert. Der Vers spricht davon, wie die fortgeschrittene Seele den Herrn in allen Körpern innewohnend schaut. Krishna begleitet als Paramatma, als Weltenseele, jedes Wesen durch alle Lebensformen hindurch. Die Weltschau des Substanzmonismus glaubt, dass es nur einen einzigen Bestandteil gebe, aus dem alles bestünde. Die unlösbare Frage, welche darin auftaucht, ist, weshalb dieser eine latent seiende Stoff verschiedene Formen annehmen soll. Es gibt prinzipiell zwei Verständnisse von Substanzmonismus. Materialistischer Monismus, der besagt, alles sei Materie, alle Existenz sei ausschließlich physisch, Bewusstsein sei ein Produkt des Gehirns, und idealisierter Monismus, der besagt, dass alles Geist sei, Brahman. Da sich dieses Brahman nicht teilen kann, da sonst nicht mehr alles eins wäre, wird jegliche Gestalt und Form als illusionär betrachtet. Selbst Gott ist aus diesem Blickwinkel heraus eigentlich inexistent. Gott ist nur das Brahman, welches sich in Maya spiegelt. Praktisch gesehen unterscheiden sich diese beiden Arten von Monismus nicht. Auch nicht von dem buddhistischen Shunyata alles ist nichts. Da in diesen Philosophien ein schlummernder Zustand des Seins und nicht die Liebe als das Letztendliche betrachtet wird. Im Verständnis, dass die Liebe als den letztlichen Zustand betrachtet, existieren zwei verschiedene Entitäten, die ihre Wünsche miteinander harmonisiert haben. Das Lebewesen hat seine Auffassungen mit denjenigen Gottes synchronisiert. In dieser Weltschau des Substanz-Dualismus wird die ewige Unterscheidung zwischen Gott und der Seele anerkannt. Substanzdualismus lehrt, dass Leben in dieser Welt eine Kombination von grundlegend voneinander verschiedenen Substanzen ist. Dies postuliert, dass die Idee einer kausalen Geschlossenheit der materiellen Welt aufgegeben werden müsste. René Descartes sprach von drei ewig zu unterscheidenden Substanzen. Res cogitans, Leibniz benennt dies Monaden, res extensa und concursus Dei, Gott. Res cogitans ist Bewusstsein, lateinisch coincidentia, Mitwissen, Teilhaben am Wissen Gottes, also das Atma, die Seele. Res extensa, wörtlich das, was sie aus dem Geist erweitert hat, ist die Materie. Dieses denkende Ding, res cogitans, ist strikt vom rein körperlichen Dasein getrennt und kann als solches kein Attribut der Körperlichkeit und den Designationen der Außenwelt auf sich beziehen. Es ist somit von allen materiellen Dingen getrennt. Die denkende und fühlende Instanz ist noch immer Teil der Res Extensa 7.4, da sie Funktionen der materiellen Natur sind, die von den Gunas, den Grundkräften der materiellen Welt, aufgewühlt wurden. Das Zusammenwirken zwischen der Seele und der Materie ist für Descartes nur möglich aufgrund des Concursus Dei, der Mitwirkung Gottes. Gott assistiert direkt bei der Übertragung der Absichten der Seele auf den Körper. Der Concursus Dei bewirkt, dass die von ihrer Natur her wesensfremde Grundelemente, die also eigentlich nicht aufeinander wirken können, durch die göttliche Assistenz in Austausch miteinander stehen. Der weltzugewandte Aspekt Gottes, Param Atma, vermittelt eine Harmonie, die eigentlich natürlicherweise nicht gegeben ist. So kann die Seele glauben, sie würde selber der Veranlasser von Bewegung sein. Die Seele hat keinen kausalen Einfluss auf die Materie, also nicht einmal auf den Körper, in welchem sie sich gerade befindet. So ermöglicht Gott selber der Seele, den falschen Glauben aufrechtzuerhalten, die Materie zu beherrschen. Ironischerweise wird die Seele exakt gemäß dieses Wunsches von der Materie verstrickt. Im Sanskrit bezeichnet man diesen Irrglauben der Seele als Ahamkara, vermeintliches Ich-Tun, und wird traditionellerweise übersetzt als falsches, übergestülptes Ich-Gefühl. Dieses Missverständnis von Ahamkara, irrigem Identitätsgefühl, gründet in der Ansicht, selber die alleinige Ursache von Bewegung zu sein. Bhagavad Gita 3.27. Dieses Verständnis der Vermittlung von Param Atma haben auch schon westliche Denker betrachtet. In Klammer, Okkasionalismus. Gott ermöglicht die Interaktion zwischen der ewigen Seele und der Materie. Somit ist Gott in allen Handlungen präsent und es braucht nur die genaue Beobachtung von ihm, um auf sein Wunder zu schauen. In den tradierten Religionen wird Gottes Präsenz unterschätzt und nur auf außergewöhnliche Erscheinungen reduziert. Der Kinderglaube wartet auf die außergewöhnliche Intervention, doch aufgeklärter Theismus richtet sein Vertrauen auf innere Grundhaltungen und nicht auf die Partizipation von Wundergeschehen in der äußeren Welt. Gott ist also nicht nur die letztliche und ursprüngliche Ursache aller Dinge, Bhagavan, sondern als Paramatma auch die unmittelbare und alleinige Ursache jedes Ereignisses, das in der Natur geschieht. Das bedeutet nicht, dass das, was geschieht, der Wille Gottes ist. Er gibt lediglich die Erlaubnis, dass im karmischen Rahmen das geschehen darf, was die bedingte Seele durch ihre Grundplatzierung auslöst. Das Navigationssystem beim Auto zeigt auf eine Ausfahrt hin, aber man nimmt sie einfach nicht. Es berechnet sofort eine neue Route und sagt dann innerhalb von Sekunden mit einer freundlichen Stimme: Bitte biegen Sie in 200 Metern links ab. Die Abfahrt in 200 Metern verpasst man aber wieder. Das Navigationsgerät berechnet wieder eine neue Route und sagt mit einer noch immer freundlichen Stimme: Bitte ordnen Sie sich an der nächsten Kreuzung rechts ein. Aber dort fahre ich geradeaus statt rechts. Und immer noch bleibt die Stimme gleich freundlich und berechnet mir den neuen Weg. Plötzlich fällt mir sogar ein neues Ziel anzusteuern, ohne das alte erreicht zu haben. Ich gebe es ein. Das Gerät berechnet sofort die neue Route und dann innerhalb von Sekunden sagt es mit der gleichen freundlichen Stimme: Bitte fahren Sie über den nächsten Kreisel geradeaus hinüber. Nun taucht eine Frage auf. Wie oft muss man immer wieder den falschen Weg wählen, bis die Stimme des Navigationsgerätes sauer wird? 10-mal, 100-mal, einfach niemals. Stellen Sie sich vor, Ihr Partner wäre die Stimme des Navigationsgerätes. Wie oft dürften Sie sich verfahren oder zwischendrin das Ziel ändern, bis die Stimme des Partners sich ein wenig verändern würde? Nach wahrscheinlich bereits 3- oder 4-mal, bei anderen Partnern vielleicht schon nach dem 1. Mal. Dann würde unterdrücktes Gift in die Stimme kommen. Wohldosierte Rechthaberei, unterschwellige Vorwürfe, offene Verurteilung, lautstarke Prinzipiendiskussion. So einen Partner bieten uns die Religionen an. Gott zürnt und bestraft. Er gibt einem nicht unzählige Chancen zur Selbsteinsicht, sondern nur dieses eine Leben und dann folgt das Gerichtetsein. Paramatma ist die inhärente Führung, die jede Seele gemäß ihren Wünschen einfach neutral unterstützt. Sag mir dein Ziel und ich helfe dir dabei. Und wenn man einen Fehler bei der Umsetzung seines Zieles macht, dann sagt sie einem in der immer selben unverletzten Stimme: An der nächsten Kreuzung rechts abbiegen. Wie oft kann man den falschen Weg einspuren, bis Paramatma verärgert wird? Endlos. Er wird einfach nie sauer. Er zürnt nie, verdammt nicht. In der Welt des Vergessens existiert eine natürliche Tendenz, sich selber mehr zuzuschreiben, als man wirklich ist, der Gedanke, der Handelnde zu sein. Und Gott und seine direkte Einflussnahme selbst im Alltäglichsten auszublenden und zu minimieren. Für die von Illusion gefangene Seele scheint es nicht mehr plausibel, dass Gott ständig gegenwärtig ist, um die Interaktion der Seele mit der Materie zu ermöglichen. Das Wort Ego ist der Nominativ des lateinischen Wortes für Ich. Dieses einfache Wort hat ein gewaltiges semantisches Potenzial. Seine Bedeutung kann variieren von einem gesunden Selbstvertrauen bis hin zu pathologischem Narzissmus. Wir beginnen unseren menschlichen Ausflug mit dem Kindheitsstadium. Gemäß Entwicklungspsychologen ist das kleine Kind zu 100% egozentrisch. Nicht, dass sie denken, dass sich alles um sie drehe, aber ihnen fehlt die Kapazität zur Introspektive. Das Kleinkind versteht die Gefühle und Erfahrungen von anderen nicht. Es murmelt etwas und wird natürlich nicht verstanden. Es weint, weil es nicht versteht, dass die anderen es nicht verstehen. Der gesamte Prozess der Menschwerdung zielt dahin, die Isolation im Ego schrittweise zu überwinden und mehr Empathie zu entwickeln. Man beginnt die Welt auch aus dem Blickwinkel von anderen zu sehen. Bhakti Yoga weitet dieses Verständnis noch mehr, indem es lehrt, sich selber und alles um einen herum aus der Perspektive Gottes zu betrachten. Das graduelle Abnehmen des Ich-Standpunktes wird in allen spirituellen Traditionen als Fortschritt gedeutet. In östlichen Schulen wird das Ziel spirituelle Suche sogar in der vollständigen Auslöschung des Ego, der Ich-Schau, gesehen. Da wird der innere Pfad in eine einfache Formel gefasst. Was steht zwischen dir und der Wahrheit? Zwischen dir und der Erleuchtung? Das Ego. Wenn man das Bewusstsein unserer gesonderten Ichheit, unser beschränktes Ego, überwindet, entdeckt man seine höchste Identität, die Identität mit dem All, mit dem unendlichen und alles durchdringenden, unwandelbaren Geist. Nun taucht eine sehr wesentliche Frage auf. Wie weit soll diese Auflösung wirklich gehen? Bei einer vollständigen Auflösung aller Ich-Identität gäbe es kein Selbstbewusstsein mehr, keine Individualität und auch keine Liebe. Denn die Liebe ist der Austausch von Zweien. Diesen Nullzustand einer vollständigen Auflösung benennen einige Traditionen als Erleuchtung, als Satori, Moksha oder Nirvana. Dieser Zustand ist verständlich, wenn man erkannt hat, wie das Ego magnetartig Schwierigkeiten anzieht und man eigentlich frei von Schwierigkeiten leben möchte. Gerade im Kontext der indischen Spiritualität geschieht dabei eine Gleichsetzung von Ahankara, dem falschen Ego, und Ego im Sinne von Identität. Deshalb heißt es dann, man müsse einfach alle Individualität ablegen und Erleuchtung sei ein statischer, liebloser Zustand im Sinne einer Wir-Negativa, einer radikalen Verneinung aller Existenz. Die Heiligen und die Offenbarungstexte laden einen tatsächlich dazu ein, das falsche Identitätsgefühl, welches von Paramatma ermöglicht wird, überflüssig werden zu lassen, indem man sich wieder in die Funktion der Seele, in die Hinwendung zu Gott, einlässt. Das bedeutet aber nicht, dass die Seele nicht mehr existiert, sondern sie erwacht zu ihrer wahren Lebendigkeit. Krishna spricht im 3. Kapitel der Bhagavad Gita 3.27 davon. Die individuelle Seele glaubt, sie würde Dinge tun, die in Wirklichkeit von der materiellen Natur ausgeführt werden. Und diese Annahme nennt man Ahankara, die Möglichkeit, sich selbst und somit die Welt falsch zu verstehen. Wer hat den Sommer vergehen lassen und den Herbst eingeleitet. Niemand würde dies für sich beanspruchen. Niemand denkt, er würde die Jahreszeiten erzeugen. Sie sind der Rhythmus der materiellen Natur. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita nun, dass auch die Bewegungen des Körpers die Aktivität der materiellen Natur ist, die sich unter der Führung Gottes bewegt. Es ist also nicht die Seele, die alleine den Körper bewegt. Der Körper geht schlafen, steht wieder auf, läuft herum und im Zustand der von Paramatma ermöglichten falschen Identität Ahankara denkt man, man verfüge über den Körper und die Bewegungen des Geistes. Aber eigentlich sind dies die Bewegungen der materiellen Natur. Die gesamte Welt vibriert in den drei Phasen der Prakriti: Sattva, Stabilität, Rajas, Neuschaffung und Tamas, Desintegration, Verfall. Die Gunas kreieren die Aktivität des Körpers und die von Ahankara verwirrte Seele glaubt, sie würde es selber tun. Aufgrund der Identifikation mit der Materie glaubt das Lebewesen, all diese Dinge zu tun und involviert mit der Welt zu sein. Das erzeugt natürlicherweise ein Gefühl der Überforderung. Man glaubt, alles selber zu tun, das Leben selber zu leben, Gedanken zu denken, Gefühle zu fühlen. Jeder normale Mensch sagt, ich atme. Sagt er auch, ich schlage mein Herz? Man erlebt sich als Tuender, Machender, Kontrollierender und glaubt, Einfluss in den Wandlungsprozess von Geburt und Tod zu haben und da eingreifen zu können. Dieser Organismus hat längst geatmet, bevor ich den ersten Gedanken fassen konnte und bevor ich mich halbwegs bewusst mit diesem identifizieren konnte. Die Vorstellung, ich atme, ist also gar nicht nötig zum Atmen. In der Meditation lernt man, seine Nicht-Involviertheit in all diese Vorgänge zu erleben. Das bedingte Selbst überhöht sich und glaubt, wenn es nicht die Kontrolle aufrechterhalte, würde die Welt zusammenfallen. Dies kann nur wahrgenommen werden, wenn der Geist still ist. Alles ruht in der Aufgehobenheit Gottes. Die verwirklichte Seele, die in diesem Vers beschrieben ist, hat genau dieses Bewusstsein. In der Bhagavad Gita 2.48 offenbart Krishna: Samantvam Yogam Ujjate. Yoga ist der Zustand des Gleichmutes inmitten von allem Geschehen. Der Geist fluktuiert ständig. Und in der Identifikation mit ihm denkt man, man würde die Dinge bewegen. Im Zustand des Yoga aber ist man der Beobachter dieser Aktivität. Das bedeutet der Beobachter von Paramatma. Da man den Paramatma als Führungsprinzip in allen Wesen erkennt, ist es einem unmöglich, irgendeine Abneigung gegen die Mitwesen aufrecht zu erhalten.